Mantrailing. Time to Shine. Der Podcast von Astrid Sperlich rund um Mantrailing als Enrichment. Um das Glitzern in die Augen von Menschen und Hunden zurückzubringen. In der heutigen Folge geht es nochmal ganz konkret darum, wenn Enrichment das Ziel deines Mantrailing-Trainings sein soll. Hundeschulen oder Vereine bieten Mantrailing aus verschiedenen Gründen an und Menschen trailen mit ihren Hunden aus unterschiedlichen Motiven, sei es für den Einsatz, als Sport, zur Auslastung und zum Spaß oder eben als Enrichment. Je nach Ziel können sich die Trainingsmethoden und Abläufe unterscheiden. Und um das gewünschte Ergebnis zu erreichen, benötigen TrainerInnen daher das spezifische Wissen und die notwendigen Fähigkeiten. Und an dieser Stelle möchte ich mich deutlich von der immer wieder auftauchenden Aussage distanzieren, dass TrainerInnen, die ihre Teams nicht für die Einsatzreife oder für den Wettkampf ausbilden, sich nicht so gut mit Mantrailing auskennen müssen. Ich sehe das anders. Ganz anders. Also, schauen wir uns mal die Ziele an, die man mit Mantrailing erreichen kann. Also, Pettrailing lasse ich hier tatsächlich mal außen vor. Da gibt es zum einen die inhaltlichen Ziele. Wie gesagt, da gibt es Einsatzreife erreichen oder Hundesport anbieten mit Wettkampfebene oder Hobby, Freizeit oder Spaßangebot. Und die Verbesserung der Lebensqualität des Teams, also Enrichment. Es gibt auch unternehmerische Gründe, nämlich Erweiterung des Angebotes. Und ja, Mantrailing boomt immer noch. Oder ein wertvolles Gruppenangebot aufnehmen für Teams mit besonderen Bedürfnissen. Oder auch die Weiterbetreuung von KundInnen aus der Verhaltenstherapie. Also aus den Einzelstunden. Auch persönliche Gründe können reinspielen, wenn man Mantrailing anbietet, nämlich schlicht und ergreifend die große Freude bei der Ausübung dieses Trainings und die Mission, nämlich Teams durch Mantrailing weiterzuhelfen. Auf die unternehmerischen und persönlichen Gründe gehe ich jetzt in diesem Podcast-Folge nicht ein. Dafür verlinke ich dir in den Shownotes ein 0-Euro-Video, nämlich die 5 Gründe, warum sich Mantrailing als Enrichment für deine Hundeschule lohnt. In dieser Podcast-Folge geht es also rein um die inhaltlichen Ziele, also was dein Ziel für die Teams ist, die bei dir trainieren. Sie definieren nämlich deine Zielgruppe und sie haben grundlegenden Einfluss darauf, wie und was du trainierst. Fangen wir mal an mit Einsatz und Sport. Diese beiden Ziele sind leistungsorientiert. Da liegt der Fokus auf dem Abrufen und Erreichen von Leistungszielen. Das Team muss funktionieren und abliefern, möglichst gut. Möglichst immer, wenn die Situation verantwortbar ist. Dabei ist es natürlich auch bei einem so expliziten Leistungsziel anzustreben, dass die Teams das auch möglichst lang und unbeschadet ausüben können. Bestenfalls haben sie dabei auch gemeinsam Freude. Aber wie sieht das bei Spaß aus? Also Spaß oder Freizeit, Hobby definiert jeder anders. Hundemenschen und TrainerInnen. Vor allem stellt sich manchmal die Frage, wer im Training Spaß hat. Der Mensch? Der Hund? Oder beide? Denn leider erlebe ich häufig, dass mit dem Ziel ist ja nur zum Spaß auch ein Mangel an fundiertem Wissen gerechtfertigt wird. Ich sehe das, wie gesagt, anders. Und zur geistigen Auslastung wird Mantrailing auch immer wieder empfohlen. Ganz persönlich finde ich den Begriff Auslastung inzwischen etwas schwierig, weil er nicht von allen gleich interpretiert wird. Steckt die Absicht dahinter, seinem Hund was Neues, Spannendes und für ihn Bedürfniserfüllendes anzubieten, bin ich voll dabei. steckt dahinter der Gedanke, dass der Hund sich nur mal richtig auspowern soll und danach erst mal ein paar Stunden komatös schläft. Naja, dann kommt's halt drauf an, warum der Hund danach schläft. Nämlich völlig fertig, aufgrund Überforderung oder starkem Stress, oder wohlig und zufrieden. Schlaf als Folge einer Überforderung oder starkem Stress ist nicht mein Ziel beim Trailen. Daher habe ich mein Ziel für mein Mentrailing-Training sehr eindeutig als eine Enrichment-Maßnahme festgelegt. Aber was ist denn eigentlich Enrichment? Lange war die gängige Definition für Enrichment die Befriedigung von Bedürfnissen, die im Alltag zu kurz kommen. Inzwischen wird Enrichment mit einem 5-Säulen-Modell modifiziert. Diese 5 Säulen des Enrichments sind Ernährung, also die ausreichende Versorgung mit Wasser, die bedarfsdeckende Ernährung und die artgerechte Form der Nahrungsaufnahme. Die Umwelt, also eine sichere Umgebung für den Hund, eine sensorische Stimulation und auch die Ermöglichung von Erkundungsverhalten. Die 3. Säule ist die Gesundheit. Da geht es um die Gesunderhaltung und um schnelle, gute medizinische Versorgung und Medical Training. Die 4. Säule ist Entscheidungsfreiheit und Kontrolle. Da geht es um Strategien zur Stressbewältigung, um Möglichkeiten zu schaffen, in denen der Hund selbstwirksames Verhalten zeigen kann. Und die 5. Säule sind emotionale Zustände. Und da wird gefordert, dass es deutlich mehr angenehme als unangenehme emotionale Zustände sind. Was bedeutet dieses 5-Säulen-Modell jetzt fürs Hundetraining? Ich lade dich mal auf ein Gedankenspiel ein. Stelle dir diese 5 Säulen vereinfacht wie 5 Konten deines Hundes vor. Ja, wie ein Konto auf der Bank. Auf diese Konten kannst du mit verschiedenen Maßnahmen einzahlen. Wenn alle Konten gut gefüllt sind, dann ist das die Basis, damit es dem Hund gut geht. Wenn ein einzelnes Konto gut aufgefüllt ist, kann der Hund Abhebungen von diesem Konto besser verkraften. Er hat ein Polster. Ist ein Konto leer, hat der Hund ein Problem. Enrichment ist tatsächlich mehr als der Ausgleich von Defiziten. Nun geht es bei einer gelungenen Enrichment-Maßnahme darum, auf diese Konten einzuzahlen und dabei möglichst von keinem Konto etwas abzuheben. Ziel ist, dass die Konten des Hundes danach gefüllter sind als vorher. Er hat dadurch mehr Kapazität, mit herausfordernden Situationen umzugehen. Er hat einen Puffer. Aber auch wenn einzelne Konten wirklich einen guten Stand haben, ein anderes Konto aber leer ist, geht es dem Hund dennoch nicht gut. Ich kann also mit der Einzahlung auf ein bestimmtes Konto nicht die leeren Kontostände anderer Konten ausgleichen. Wenn also das angebotene Mentrailing-Training das Ziel Enrichment hat, dann sollten wir nach Möglichkeit eben nicht nur auf das üblicherweise Nahrungskonto, nämlich den artgerechten Erwerb von Nahrung, und das Umweltkonto, also die sensorische Stimulation, einzahlen. Wir sollten auch aktiv auf die anderen Konten einzahlen und Abbuchungen verhindern. Die Herausforderung beim Mentrailing-Training liegt in meinen Augen tatsächlich eher im Verhindern von Abbuchungen. Das mit dem Einzahlen ist beim Mentrailing nämlich nicht die große Herausforderung. Es wird wirklich manchmal schwierig, das Abheben von anderen Konten zu verhindern. Deswegen sind die Ziele eines Mentrailing-Trainings, das eine Enrichment-Maßnahme sein soll, Einzahlung auf die Konten Ernährung und Umwelt, nicht nur keine Abhebung von den Konten Gesundheit, Selbstbestimmung und Kontrolle und gute Emotionen, sondern eben zusätzlich Einzahlung auf diese 3 Konten Gesundheit, Selbstbestimmung, Selbstkontrolle und gute Emotionen. Denn alle Säulen im Blick zu haben, ist entscheidend. Die Einzahlung auf Ernährung und Umwelt sowie keine Abhebung im Bereich Gesundheit gilt im Grunde für jedes fundierte Mentrailing-Training. Die aktive Einzahlung auf Gesundheit, Selbstbestimmung und Kontrolle sowie gute Emotionen machen den entscheidenden Unterschied. Und das zu erreichen, erfordert eine entsprechende Grundeinstellung und jede Menge Wissen über Mentrailing, Bedürfnisse von Hund und Mensch sowie Lernen und Lehren. Denn Mentrailing wird aus gutem Grund als Königsdisziplin der Nasenarbeit bezeichnet. Wie kommt es zu dieser Einstufung? Was sind denn die besonderen Herausforderungen beim Mentrailing? Nun beginnen wir damit, es ist eine Match-to-Sample-Aufgabe. Dann haben wir einen Zielgeruch, der organischer Natur ist, sehr komplex ist, nämlich den Individualgeruch eines Menschen. Die Dauer vom Beginn bis zur Belohnung kann sehr lang sein. Wir haben extrem viele Variablen im Setting und wir haben ein nur aufwendig zu schützendes Setting. Wir bewegen uns in der Realität. Wir haben keine hundertprozentige Kontrolle über andere Umweltfaktoren. Und dann ist der Hund an der Leine und über diese Leine ist der Hund auch noch mit der Bezugsperson verbunden. Das erfordert nicht nur eine sorgfältige Planung und einen geschärften Blick für die Gesamtsituation, sondern zwingend fachspezifische Kenntnisse im Bereich Mentrailing, Wissen um Lerntheorie und Ausdrucksverhalten des Hundes, wie bei jedem Hundetraining, natürlich vorausgesetzt. Was ist denn dieses Match-to-Sample? Eine Match-to-Sample-Aufgabe bedeutet ganz allgemein, dass dem Probanden für die Ausführung der Aufgabe ein Muster präsentiert wird, zu dem er das passende Gegenstück finden oder anzeigen soll. Und die große Herausforderung bei diesem Aufgabentyp liegt darin, dass der Hund das zu Beginn präsentierte Geruchsmuster im Gedächtnis abspeichern muss. Und zwar so gut, dass er während des gesamten Trails fehlerfrei und mühelos darauf zurückgreifen kann. Dieser Aufgabentyp ist deswegen sehr stressempfindlich. Das kennst du sicher aus der eigenen Erfahrung. Wenn du gestresst nach Hause kommst und deinen Haustürschlüssel irgendwo ablegst, du weißt später nicht mehr, wo er ist. Ja, schauen wir uns auch noch den Zielgeruch ein bisschen näher an. Der Geruch, dem der Hund beim Trailen folgt, ist ein sehr komplexer Geruch. Dass der Hund eine menschliche Spur überhaupt verfolgt, muss antrainiert werden, denn der Geruch von fremden Menschen ist für den Hund normalerweise bedeutungslos. Ute Blaschke-Berthold ordnet zum Beispiel das Trailen daher auch nicht unter Jagdverhalten ein, denn der Mensch ist, Gott sei Dank, kein Beutetier des Hundes. Und beim Trailen zeigen die Hunde zwar Elemente aus dem Bereich Nahrungserwerb, allerdings ohne das typische Beutefangverhalten. Außerdem unterliegt der Individualgeruch des Menschen auf dem Trail der Alterung. Der Hund sucht also keinen gleichbleibenden, sich nur in der Konzentration verändernden Geruch, sondern einem Geruch, der einer Alterung unterliegt. Man kann sich das bildlich wie einen Zeitstempel vorstellen, den die Hunde erkennen können. Sie können die Frische von der älteren Spur unterscheiden und so die Laufrichtung feststellen. In Kombination mit Match-to-Sample ist Mentrailing schon allein dadurch eine sehr anspruchsvolle Aufgabenstellung. Aber es kommt noch mehr dazu, nämlich die verzögerte Belohnung. Der Hund muss nämlich erst etwas tun, bis er die Belohnung kommt. Und das dauert in der Regel mehrere Minuten. Diese Zeitspanne vom Beginn der Aufgabe bis zum Ende des Trails und damit zum Erhalt der Belohnung kann, wie gesagt, sehr lang sein. Und da braucht's ein feines Fingerspitzengefühl und ein sehr gutes Urteilsvermögen über den Schwierigkeitsgrad der gestellten Aufgabe, damit der Hund die Aufgabe bewältigen kann, ohne in Frust zu fallen. und nochmal auf das Setting eingehend. Mantrailing findet im realen Leben statt, in der Regel auf öffentlichem Grund, und wir haben keine hundertprozentige Kontrolle über die Umweltfaktoren. Natürlich haben wir mit der Auswahl des Trailortes, dem Tag, also dem Wochentag, an dem wir dort trailen, und der Uhrzeit, zu welcher wir dort trailen, sowie dem Verlauf des Trails einen sehr erheblichen Einfluss auf die Umweltfaktoren. Aber wir bewegen uns halt dort nicht alleine. Das Auftreten von Menschen, Hunden, Katzen, Wildtieren, Fahrzeugen, Lärm haben wir nicht zu 100% in der Hand. Und dann gibt's noch weitere Faktoren, die im Setting einfach extrem variabel sind. Nämlich die Zielperson selbst, der Geruchsträger der Zielperson, vorhandene Altspuren der Zielperson in dem Trailgebiet, die Auffindeposition, die Liegezeit des Trails und der Einfluss der Witterung. So gibt es beim Trailen keine zwei identischen Settings, die man wiederholen könnte. Es ist immer neu, immer anders. Um ein bestimmtes Trainingsziel zu erreichen, muss also sehr viel bedacht werden. Ja, und last but not least findet Mantrailing in der Regel an der Leine statt. Der Hund ist also schon mal grundsätzlich in seiner Bewegung eingeschränkt. Er ist an der Leine. Da wir in der belebten Umwelt unterwegs sind, müssen wir ihn nämlich vor den Gefahren der Umwelt schützen und begrenzen und ebenso auch Rücksicht auf die Umwelt nehmen. Wir können nicht einfach überall losrumpeln. Und dann ist da eben auch noch das andere Ende der Leine. Denn Mensch und Hund sind über diese Leine miteinander verbunden. Wir Bezugspersonen können uns beim Trailen nicht nicht verhalten. Und damit können wir auch nicht nicht kommunizieren. Das geht auf Paul Watzlawick zurück. Ich verlinke dir das in den Shownotes. Und den Anspruch, den Hund bei der Ausführung seiner Suchaufgabe nicht zu beeinflussen, den können wir beim Trailen nicht umsetzen. Wir können uns nicht nicht verhalten. Wir bewegen uns gemeinsam mit der Leine durch die belebte Umwelt. Wir können uns nicht nicht verhalten. Deswegen können wir uns auch nicht aus der Beeinflussung des Hundes herausnehmen. Wir können aber lernen, ihn als Teampartner bestmöglichst zu unterstützen, sodass er mit uns an der Leine in der belebten Umwelt seine Aufgabe lösen kann und sich dabei auch noch möglichst gut fühlt. Das Trailen auf dem Geruchsband sowie eine fühlende Leinenverbindung erleichtern uns diese Unterstützung. Wie kann ich also Enrichment und Mantrailing verbinden? Im Vergleich zu anderen Suchaufgaben ist es nämlich beim Mantrailing-Training etwas aufwendiger, dieses für den Hund als Enrichment-Maßnahme zu gestalten. Was braucht es also, damit Mantrailing Enrichment sein kann? An erster Stelle steht da die grundsätzliche Einstellung, dass es nicht um die Leistung des Hundes beim Trailen geht. Es geht um das Erreichen von Wohlbefinden beim Hund und bei seiner Bezugsperson. Wir trainieren im richtigen Leben und müssen daher einige Anstrengungen unternehmen, das Setting für die Teams so sicher wie nötig zu gestalten. Also Ort und Zeitpunkt des Trainings, gegebenenfalls auch eine Absicherung des Trails durch den Rest der Gruppe. Und dabei müssen wir unterschiedliche Anforderungen für die verschiedenen Teams im Trainingsangebot unter einen Hut bringen. Das Training in offenen Gruppen ist hier das A und O. Die Bezugspersonen haben freie Wahl über Häufigkeit, Tag, Uhrzeit und Location des Trainings aus deinem Angebot. So kann das Training optimal an die Bedürfnisse des Teams und deren aktuelle Situation angepasst werden. Um die Belohnungsrate und auch unterschiedliche Lernerfahrungen höher zu bekommen, sind zwei kurze Trails sinnvoller als ein langer. Das erfordert etwas mehr Organisationsaufwand und gute Gestaltung der Pause zwischen diesen Durchgängen. Die Trails müssen so gestaltet werden, dass der Hund sie erfolgreich ausarbeiten kann. Dazu muss der Schwierigkeitsgrad eines gelegten Trails für die Teams richtig eingeschätzt werden können. Und durch die Verbindung mit dem Menschen über die Leine und das Setting im öffentlichen Raum hat der Hund keine vollkommene Freiheit seiner Bewegungen und über das Tempo. Um diese Einschränkungen aufzufangen und Frustfallen zu entschärfen, hat sich das Trailen auf dem Geruchsband sehr bewährt. Sobald der Hund diese spezielle Aufgabenstellung verinnerlicht hat, kommt er auf dem Trail sehr schnell in einen gleichmäßigen Flow mit ausgeprägter Findephase. Diese Lösungsstrategie ist für den Hund ein sicheres Versprechen, an die Belohnung zu kommen, solange er auf dem Geruchsband ist. Wir machen also den Weg zum Ziel. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass anders nicht automatisch falsch ist. Den Ansatz des Trailens auf dem Geruchsband habe ich tatsächlich von Einsatztrailern gelernt. Dieses spurtreue Trailen oder auch Trailen auf der schweren Spur oder zeige mir, wo die Person gelaufen ist, genannt, hat sich nämlich als eine sehr erfolgreiche Trainingsmethode gezeigt. Und noch dazu steckt in diesem Ansatz ein riesiges Potenzial für den Einsatz als Enrichment. Wie ich bereits oben geschrieben habe, ist meiner Erfahrung nach diese Strategie beim Einsatz als Enrichment der Suche nach der Quelle, also finde die Person, egal wie, deutlich überlegen, obwohl es erstmal die Entscheidungsfreiheit des Hundes einschränkt. Dieses spezielle Suchverhalten, also das spurtreue Verfolgen der gelaufenen Strecke, bringen wir dem Hund von Anfang an bei. Kleinschrittig, so wie der Hund es braucht. Das ist als notwendige Zwischenstufe zu sehen, damit der Hund dann später mit dieser Strategie deutlich ungestörter auf dem Trail seiner Nase folgen kann. Wie unterscheiden sich nun funktions- und leistungsorientiertes Training von einem Training, das das Ziel Enrichment hat? Die Unterschiede zum funktions- und leistungsorientierten Trailen liegen im Aufbau und der Durchführung der Trainingseinheit. Am deutlichsten erkennbar ist das an diesen zwei Punkten, nämlich der Entscheidungsfreiheit des Hundes, den Trail jederzeit zu unterbrechen oder auszusteigen. Und der fehlenden, zwingenden Notwendigkeit zum länger, schwieriger, schneller, komplett auf sich allein gestellt, immer und überall abliefern können. Ich vergleiche das gerne mit der folgenden Situation. Stell dir mal vor, ein Autokonzern beauftragt unabhängig voneinander zwei Ingenieure, ein Auto weiterzuentwickeln. Ingenieur 1 soll es sicherer machen, Ingenieur 2 soll es schneller machen. Beide Ingenieure werden Vorschläge machen, mit denen sie ihr Ziel erreichen. Die eingereichten Vorschläge werden sich jedoch deutlich voneinander unterscheiden. Sind nun die Vorschläge von 1 oder 2 falsch? Weder noch. Die Vorschläge haben einfach unterschiedliche Zielsetzungen und sind jeweils hierfür zielführend. Sind die Vorschläge von 1 oder von 2 besser? Nun, das kommt ganz allein darauf an, welches Ziel man erreichen will. Will der Konzern ein sichereres Auto, werden die Vorschläge des Ingenieurs, der den Auftrag hatte, es schneller zu machen, nicht funktionieren. Anders ist eben nicht automatisch falsch. Mantrailing, das Enrichment sein soll, muss an das Ziel angepasst werden. Nehmen wir wieder die Entscheidungsfreiheit des Hundes. Er kann beim Trailen als Enrichment also die Suche jederzeit unterbrechen oder aussteigen, ohne den Verlust seiner Belohnung zu riskieren. Der Hund wird also nicht zum Weiterarbeiten angetrieben, wenn er das nicht mehr von sich aus macht. Die Kunst dabei ist zu erkennen, ob der Hund den Trail nur aus aktuellem Anlass unterbricht oder ob er ganz ausgestiegen ist. Die ganz große Kunst ist es dann, die Trails für den Hund in Zukunft so anzupassen, dass er Freude am Ausarbeiten hat und den Trail aus eigener Motivation bis zum Ende ausarbeitet. Ohne Druck, ohne arbeite, hey, weitermachen oder auch das häufig gehörte Selbst beim kompletten Ausstieg sorgen wir dafür, dass die Aufgabe dennoch mit Erfolg abgeschlossen werden kann. Ein Verkürzen durch sofortiges Rückholen der Zielperson, dafür sind übrigens Funkgeräte super nützlich, ist eine gute Möglichkeit dafür. Also nochmal ganz klar, es geht nicht um Leistung, es geht um Wohlbefinden, um Freiwilligkeit. Mein Fazit. Mantrailing ist nicht per se bedürfniserfüllend, auch wenn das häufig so propagiert wird. Mantrailing bietet aufgrund der Aufgabe selbst und der Rahmenbedingungen deutliche Herausforderungen an das Training. Damit Mantrailing als Enrichment gelingen kann, braucht es fundierte Kenntnisse über das Trailen selbst, damit der Schwierigkeitsgrad des gelegten Trails richtig eingeschätzt werden kann. Die Fähigkeit, im Training den Trail entsprechend den Bedürfnissen des Teams zu legen und unter Umständen auch während des Trails anzupassen. Kenntnis von Ausdrucks- und Lernverhalten von Hunden, um die Bedürfnisse des Hundes und auch des Menschen zu erkennen und im Rahmen der Möglichkeiten zu erfüllen. Einen ganzheitlichen Blick auf das Team über das Trailen hinaus mit einer Haltung, die nicht das Funktionieren in den Fokus stellt, sondern immer fragt, was hat der Hund davon? Wie kann ich das Training anpassen, damit beide davon wirklich profitieren? Und auch ein gewisses Organisationstalent ist von Vorteil, damit das Training optimiert werden kann. Ohne dieses Wissen und dessen Umsetzung im Training sowie die richtige Einschätzung der aktuellen Situation des Mensch-Hund-Teams kann Mantrailing-Training sehr belastend für den Hund sein und auch für die Bezugsperson. Da Mensch und Hund sich zusammen über die Leine verbunden bewegen, müssen wir auch gut für das Wohlbefinden der Bezugsperson sorgen, damit es eine durchweg positive Interaktion zwischen den beiden wird. Dabei kann viel Erfahrung in einem der Fachgebiete fehlendes Wissen in den anderen leider nicht kompensieren. Aber mit viel Erfahrung in einem Bereich lassen sich neue Kenntnisse aus den anderen Gebieten deutlich leichter erwerben und schnell ins Training integrieren. Denn leider ist gut gemeint eben nicht immer gut gemacht. Und gerade wenn Menschen für sich und ihre Hunde etwas als Spaß oder artgerechte Auslastung machen wollen, also wenn sie deswegen trailen wollen, ist es meiner Meinung nach fatal, wenn es aus Unkenntnis zu Lasten des Hundes geht. Und Trainerinnen und Trainer, die ihre Teams nicht zur Einsatzreife, sondern zu mehr Lebensqualität bringen wollen, müssen diese Kenntnisse und Fähigkeiten haben. Achte also bei der Wahl deiner Mantrailing-TrainerInnen Aus- oder Weiterbildung auf das Ziel, das der jeweilige Anbieter verfolgt, damit es zu deinem Ziel passt. Und wenn du Mantrailing nur zum Spaß anbietest, dann sei dir bitte dennoch bewusst, dass es mehr braucht, um es für den Hund bedürfniserfüllend zu machen, als einfach eine Person um die Ecke zu verstecken. Und wenn dein Ziel Mantrailing als Enrichment ist und du gerne meine Unterstützung haben möchtest, dann kannst du mit einem Quiz herausfinden, welche Art der Zusammenarbeit mit mir für dich am besten passt. Und dieses Quiz verlinke ich dir in den Shownotes. Also, lasst uns über das Mantrailing, das Glitzern in die Augen von Menschen und Hunden wieder zurückbringen. Das war's schon mit dieser Podcast-Folge von Mantrailing – Time to Shine, dem Podcast von Astrid Sperlich. Weitere Informationen zu mir findest du auf meiner Website astrid-sperlich.de. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist, wenn es heißt Mantrailing – Time to Shine.